ARD. Hallo, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Hamburg heute. Mein Name ist Tanja Richter und wir starten in die Woche mit der weiter viel diskutierten Frage, wann stellt Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage und wann wählen wir einen neuen Bundestag?
Dass ich noch vor Weihnachten die Vertrauensfrage stelle, wenn das alle gemeinsam so sehen, ist für mich überhaupt kein Problem. Ich bin damit einverstanden, wenn das so kommt, weil ich möchte auch, dass es schnell geht. Ich möchte ja ein neues Mandat durch ein starkes Votum für die SPD.
So hat es Scholz bei der ARD-Sendung Mioska gesagt. Dass Scholz der richtige Spitzenkandidat für die SPD ist, das glauben allerdings nicht mehr alle in seiner Partei. Zumindest bekommt er da jetzt starken Gegenwind aus der Hamburger SPD. Von wem und mit wem die Hamburger Abgeordneten lieber in den Wahlkampf ziehen würden, das besprechen wir. Außerdem geht es um einen Mann, der Kinder in Eimsbüttel auf ihrem Schulweg angesprochen und sie zum Mitkommen überreden wollte. Und weiteres Thema ist noch ein mobiles Einsatzzentrum am Flughafen, falls jemand mal eine sehr gefährliche Viruserkrankung einschleppt. Ja, das und mehr sind die Themen an diesem 11. November.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Also ich glaube ja, das Wörtchen Vertrauensfrage hat gute Chancen, das Wort des Jahres zu werden. Zumindest dreht sich auch heute wieder bundesweit alles darum, wann Kanzler Olaf Scholz die Vertrauensfrage im Bundestag stellen will bzw. soll und wann wir dann einen neuen Bundestag wählen. Scholz will dann ja wieder als Kanzlerkandidat für die SPD antreten, aber damit sind zumindest innerhalb der Hamburger SPD nicht alle einverstanden. Zwei SPD-Bürgerschaftsabgeordnete fordern den Bundeskanzler jetzt nämlich auf, nicht wieder zu kandidieren. Das hat mein Kollege Reinhard Postelt erfahren. Reinhard, wer ist denn das und warum fordern die Abgeordneten das?
Ja, der eine ist relativ bekannt, das ist Markus Schreiber. Der war bis vor 12 Jahren der SPD-Bezirksamtsleiter in Hamburg-Mitte, bis ihn übrigens Olaf Scholz entlassen hat wegen einer Kleinigkeit. Das andere ist eher ein Hinterbänkler, Tim Stoberock. Er ist Distriktchef der SPD Hummelsbüttel und Anwalt. Beide rechnen mit recht klaren Worten mit dem Bundeskanzler ab. Zwar habe Olaf Scholz in der Sache ganz gute Politik gemacht, aber dann heißt es, ich zitiere mal, Scholz hat es nicht geschafft, die Menschen mitzunehmen und Führungsstärke zu kommunizieren. Wir glauben, dass das negative Bild, das die Menschen von ihm haben, nicht mehr zu reparieren ist. Und in ihrem Appell, der auf Instagram dann rausgekommen ist, werfen sie ihm auch eine technokratische Sprache vor. Ich habe Markus Schreiber gefragt, ob er denn Scholz' Wutrede gegen Christian Lindner nicht als kraftvoll wahrgenommen habe, so als Durchstarten. Ja, sagt Schreiber, aber viele Bürger würden dem Kanzler gar nicht mehr zuhören. Und die SPD-Funktionäre, die würden die Wirkung dieser Rede total überschätzen. Die ganze Zeit werde so getan, meint Markus Schreiber, als würden wir es noch schaffen, dass Olaf Scholz nochmal Kanzler wird. Aber keiner in der Parteispitze traut sich etwas dagegen zu sagen, wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern.
Okay, wen hätten die beiden denn lieber als SPD-Spitzenkandidaten?
Ja, da muss man nicht lange rätseln, das ist Boris Pistorius. Dazu heißt es in dem Appell von Markus Schreiber und Tim Stoberock, es ist gut, dass wir Boris Pistorius haben, der neue Zuversicht vermitteln kann und für klare Sprache steht. Mit ihm, dem beliebtesten deutschen Politiker, sind unsere Chancen, deutlich besser abzuschneiden, sehr viel größer. Und die beiden Bürgerschaftsabgeordneten fordern nun, Scholz selbst müsse Boris Pistorius vorschlagen als Kanzlerkandidat und damit dem Land einen Dienst erweisen.
Okay, und welche Erfolgschancen hat die Forderung von den beiden?
Also sicher werden jetzt Land auf und Land ab viele SPD-Abgeordnete diskutieren, weil ihre Wiederwahl ja gefährdet ist, ob das mit Pistorius nicht vielleicht richtig wäre. Aber es wäre schon ein Wunder, wenn sich diese Meinung in der SPD-Spitze durchsetzt. Gerade nachdem Scholz ja dem FDP-Chef Lindner so den schwarzen Peter zugespielt hat. Denn wenn Pistorius jetzt antritt und die SPD dennoch massiv verliert, dann ist er einfach beschädigt. Dann kann er nicht in einer womöglichen großen Koalition mit Merz als Kanzler und Erd als Vizekanzler stark auftreten, sondern dann hat er eben schon eine große Delle. Ich denke da immer an die SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück und Martin Schulz, die nach ihren Niederlagen wirklich in der Versenkung verschwunden sind.
Dankeschön, Reinhard. Und wir bleiben nochmal beim Ampelaus und bei dem Wörtchen Vertrauensfrage. Bevor Kanzler Olaf Scholz die stellen will, möchte er noch einige Gesetze durch den Bundestag bringen, braucht dafür aber Oppositionsstimmen und die Opposition sagt, Zugeständnisse gibt's erst nach der Vertrauensfrage. Frage. Dass der Bundeshaushalt 2025 mit Stimmen von CDU und CSU verabschiedet wird, das gilt als unwahrscheinlich. Was das aber für Projekte hier bei uns in Hamburg bedeutet, die mit Geld vom Bund finanziert werden sollen, das hat meine Kollegin Jenny Witt mal recherchiert. Jenny, um welche Projekte geht's denn da?
Naja, vorwiegend um Infrastrukturprojekte. Die Hamburger Energiewerke zum Beispiel, die planen eine Flusswasserwärmepumpe in Tiefstack. Damit könnte man die relative Wärme der Bille und der Elbe nutzen, um 130.000 Haushalte mollig warm zu halten. Aber für dieses Projekt liegt laut den Energiewerken eben noch kein Förderbescheid vor. Und das Geld sollte gerade beantragt werden. Der Topf, aus dem es kommen soll, ist aber abhängig vom Bundeshaushalt. Also weiß man da momentan nicht genau, wie es weitergehen wird. Ähnliche Sorgen macht man sich beim Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Da braucht man nämlich Geld für den Neubau von zwei Schiffen. Das sind die Deneb und die Vega, beides Forschungs-, Vermessungs- und Wracksuchschiffe. Und das Amt sagt wörtlich, wenn es zu einer vorläufigen Haushaltsführung kommt, das passiert also, wenn der Haushalt für dieses Jahr nicht mehr beschlossen wird oder für nächstes Jahr, aber dieses Jahr nicht mehr beschlossen wird, dann sieht sich das BSH in der Wahrnehmung wichtiger Aufgaben beeinträchtigt. Und zu guter Letzt dann haben wir noch das DESY, das deutsche Elektronensynchrotron. Die planen eine superleistungsstarke Röntgenlichtquelle Petra 4. Die soll 44 Millionen Euro kosten. Bislang sind aber nur 5,5 Millionen zugesagt worden. Der Rest muss noch genehmigt werden. Und für diese Gelder steckt DESY momentan mitten in einer Bewerbungsrunde. Eigentlich sollte es da im Sommer eine Entscheidung geben.
Und wie sieht's mit dem Verkehr aus? Neue Schienen und Straßen, das ist ja auch alles nicht gerade billig.
Ja, das stimmt. Wir haben mal bei den Behörden nachgefragt und die sagen uns, dass viele Projekte tatsächlich abgesichert sind. Dazu gehören zum Beispiel die U5, die U4 Horner Geest, die neue S-Bahn-Linie 4 im Hamburger Osten Richtung Bad Oldesloe, die ist auch sicher dadurch, dass diese Projekte über ein anderes Gesetz finanziert werden. Und deswegen geht die Verkehrsbehörde davon aus, dass diese Förderung Bestand hat.
Wenn die Neuwahlen jetzt doch eher stattfinden sollten als Ende März, was bedeutet das dann für die Projekte, die noch auf Finanzierung warten?
Eine Verzögerung allemal. Eigentlich sollte der Haushalt ja zum Jahresende beschlossen worden sein, aber im Kalender des Bundestags, naja, da stand mal der 29. November. Der Termin ist wohl futsch, würde ich sagen. Das kann man mit ziemlicher Sicherheit so bestätigen. Und selbst wenn wir im Februar eine neue Regierung wählen sollten, dann wird es ja erstmal wieder Koalitionsverhandlungen geben. Das kann ja Wochen dauern, manchmal sogar Monate. Mhm. Also können wir da bis zum Frühjahr nicht mit einem Bundeshaushalt rechnen. Das bedeutet also einige ziemlich unsichere Monate für viele große Projekte in Hamburg.
Dankeschön, Jenny. Also das ist eine Horrorvorstellung für Eltern. Kinder werden auf ihrem Schulweg von Fremden angequatscht und aufgefordert, mitzukommen. In Eimsbüttel warnen jetzt mehrere Schulen vor solchen Mitschnackern, wie man sie ja nennt. Denn dort hat es in den letzten Wochen mindestens zwei Fälle gegeben, bei denen Kinder von einem unbekannten Autofahrer angesprochen wurden. Deshalb ist jetzt unser Polizeireporter Elias Bartel bei mir. Elias, was ist denn in den beiden Fällen da genau vorgefallen?
Ja, der erste Fall hat sich vor etwa zwei Wochen ereignet am Eppendorfer Weg. Da wurde ein 9-Jähriger aus einem Auto heraus angesprochen. Der Junge hat genau richtig reagiert. Der hat den Mann ignoriert, ist weitergegangen und hat dann seinen Eltern davon erzählt. Die natürlich, du hast schon gesagt, Horrorvorstellung für alle Eltern aufgebracht und haben das Gott sei Dank, muss man sagen, zur Anzeige gebracht, sind zur Polizei gegangen. Im zweiten Fall gab es dann auch noch ein paar Tage später. Das war auch im Bereich Eimsbüttel. Und wieder das gleiche Verhalten. Ein Kind wurde angesprochen und wieder, Gott sei Dank, weitergegangen und auch zu Hause Bescheid gesagt. Und auch in diesem Fall haben die Eltern Anzeige erstattet.
Und was sagt die Polizei dazu?
Ja, die Polizei nimmt das sehr ernst. Die Beamten sind auch sehr besorgt. Die bürgernahen Beamten wurden informiert. Die Polizisten, die im Stadtteil unterwegs sind. Die Schülerpolizisten, so hat man sie früher genannt, als ich zur Schule gegangen bin. Heute heißen sie Cops for You, wissen auch Bescheid. Gehen mit den Schülern gezielt ins Gespräch, geben Verhaltenstipps. Und auch das LKA ermittelt. Das ist da die Fachdienststelle für Sexualdelikte, die da die Ermittlungen aufgenommen hat. Das gestaltet sich offenbar noch ein bisschen schwierig, weil es da auch keine genaue Täterbeschreibung gibt von den Kindern. Aber die Polizei ist dran und die Kinder werden sensibilisiert.
Und die betroffenen Schulen haben ja auch die Eltern informiert. Was sollten Eltern denn jetzt beachten?
Ja, Eltern sollten beachten, dass sie zu Hause eine Vertrauensbasis auch zu den Kindern aufbauen, damit sie genau von solchen Ereignissen auch erzählen. Es muss klar sein, das, was den Kindern da erzählt wird von solchen Mitschnackern, ist eine Lüge. Die locken häufig mit Tierbabys, mit Süßigkeiten. Da muss den Kindern auch klar gemacht werden, das stimmt nicht. Das sind erwachsene Leute, die genau so etwas sagen, um die Kinder zu manipulieren und auch zum Mitgehen bewegen. Und es ist auch ganz wichtig, den Kindern klarzumachen, dass wenn sie von so etwas zu Hause erzählen, dass sie da keine Strafe für bekommen, dass sie keinen Ärger für bekommen, dass sie als Kinder nichts falsch gemacht haben. Was die Polizei auch rät, ist, auf keinen Fall Name, Adresse sichtbar auf den Schulranzen zu schreiben. Mhm. Sowas wird besonders von solchen Tätern genutzt, um ein Vertrauensverhältnis zu den Kindern aufzubauen, die mit Namen anzusprechen. Und wenn man so etwas auf den Ranzen schreibt oder so, dann mit einer Karte in den Schulranzen, so dass es von außen nicht sichtbar ist.
Guter Tipp. Dankeschön, Elias. Wisst ihr noch Anfang Oktober, als zwei Studierende aus Ruanda zurück zu uns nach Hamburg gekommen sind und dann der Verdacht bestand, dass die beiden sich in Afrika mit dem lebensbedrohlichen Marburg-Virus angesteckt haben könnten? Zum Glück hat sich der Verdacht damals ja am Ende nicht bestätigt. Aber was passiert eigentlich, wenn jemand aus dem Ausland bei uns in Hamburg ankommt, der sich tatsächlich mit einem gefährlichen Virus oder Bakterium angesteckt hat? Dazu wurde heute am Flughafen ein mobiles Einsatzzentrum vorgestellt, das in Notlagen auch überall in der Stadt eingesetzt werden kann. Frau Gereinig, du hast dir dieses Einsatzzentrum heute ja angeguckt. Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, es ist so wahnsinnig spektakulär, sieht das nicht aus. Das sind Zelte und Trennwände, wo dann so kleine Compartments sind für Untersuchungen und eben Evaluation. So ein bisschen wie diese Corona-Impfzelte, die wir kennen. Also das kann mobil überall eingebaut werden. Und was da denn passiert, das erzählt Matthias Bold. Der ist Arzt am Institut für Hygiene und Umwelt. Und der würde dann da tätig werden, wenn das eben aufgebaut wird.
Das Hauptziel ist erstmal, alle sind registriert und können auch für den öffentlichen Gesundheitsdienst im Nachgang noch erreicht werden. Also die Reisenden werden hier registriert, sie werden befragt, sie werden gegebenenfalls untersucht und je nach Befragung werden sie auch kategorisiert. Und entweder ist es dann so, dass sie im Weiteren noch abgesondert werden müssen und überwacht werden müssen oder sie müssen vielleicht auch in eine Gesundheitseinrichtung verbracht werden. Also diese Entscheidung wird dann hier gefällt.
Also da können hunderte Passagiere im Zweifel von einem Kreuzfahrtschiff, kann das ja mal sein, schnell durchgeschleust werden, um eben zu entscheiden, was passiert jetzt mit denen. 440.000 Euro kostet dieses mobile Einsatzzentrum, aber 90% davon zahlt der Bund.
Und dieses Einsatzzentrum, das kann also überall in der Stadt eingesetzt werden, am Flughafen, am Hafen. Wie das denn?
Ja, das ist im Grunde in zwei Container verpackt. In sogenannte Abrollcontainer. Also die können direkt auf den Laster gefahren werden und auch wieder ganz schnell runtergefahren werden. Und das steht jetzt bei der Flughafenfeuerwehr da bereit und kann dann eben am Flughafen innerhalb von einer Stunde aufgebaut werden, aber eben auch zum Hafen gefahren werden. Das ist jetzt erstmal die Verabredung mit der Flughafenfeuerwehr. Perspektivisch, so hat es die Gesundheitssenatorin gesagt, kann das aber eben auch an anderen Orten der Stadt zum Einsatz kommen, wie etwa am Hauptbahnhof.
Wie lange gibt's denn eigentlich diese Pandemie-Vorsorgepläne schon? Gab's das schon vor Corona?
Ja, es gab durchaus vor Corona schon dieses Medical Assessment Center am Flughafen, das da quasi für Notfälle vorgehalten wurde. Es gab ja 2003 schon mal die große SARS-Infektionswelle, 2014 Ebola und da hat die Weltgesundheitsorganisation dann irgendwann angefangen, solche internationalen Gesundheitsregeln aufzustellen. Wenn wir uns das aus heutiger Perspektive mit der Pandemie im Hinterkopf angucken, dann hört sich das fast absurd an, dass es vor 10 Jahren wirklich da noch überhaupt keine großen Sicherheitsmaßnahmen gab. Und das erzählt Gesundheitssenatorin Melanie Schlotzauer auch nochmal.
Vor 2014, da gab es die ersten internationalen Gesundheitsvorschriften. Da hat man mal einen SARS-Fall, den ersten Verdachtsfall, den hat man hier im Hamburger Flughafen an der frischen Luft auf einen Stuhl gesetzt und dann außenrum ein Band gemacht und gesagt, ja, jetzt erstmal nicht näher kommen und wir überlegen jetzt mal, was wir mit Ihnen tun und welches Krankenhaus Sie dann auch wie behandeln kann.
Das ist natürlich aus heutiger Sicht wirklich undenkbar. Da ist man ganz anders auf mögliche Pandemiefälle auch eingestellt.
Absolut, da sind wir ja schon deutlich weiter. Dankeschön, Frauke. Bevor ich jetzt Feierabend mache, habe ich noch einen Hinweis. Heute gehen ja die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie hier bei uns in Hamburg weiter. Deshalb hat es ja heute auch, ihr habt es vielleicht mitbekommen, Warnstreiks gegeben und eine Kundgebung auf dem Fischmarkt. Wenn man sich da heute auf einen neuen Tarifvertrag einigen kann, dann hört ihr dazu morgen an dieser Stelle natürlich mehr dazu. Und damit verabschiede ich mich für heute. Ich kriege jetzt noch Besuch von einer Freundin und wir wollen was Schönes kochen. Ich freue mich schon drauf. Ja, und wir hören uns hoffentlich morgen wieder. Bis dann, tschüss.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.